Nils, für die Szene, die ich dir gleich erzählen werde, da wünsche ich mir eigentlich so ein richtig fettes, sagt man noch fett? Ja, man sagt fett, so ein fettes Sounddesign.
Gute Einstimmung, ja.
Ja, weil die ist richtig dramatisch. Vielleicht kriegen wir das hin, sonst versuche ich das jetzt möglichst dramatisch zu schildern. Also es geht um eine Armee, die die Menschheit noch nicht gesehen hat. Wir befinden uns jetzt an einem Sommertag im Jahr 1219 in der mongolischen Steppe. Und da setzt sich dieses gewaltige Heer in Marsch. Und den Befehl dazu hat natürlich Genghis Khan gegeben. Und du musst dir das so vorstellen, das ist eine riesige Schar von mongolischen Reitern in ihren Panzerhemden und in ihrer Seidenunterwäsche, auf ihren zähen Steppenpferden preschen die voran, Staubwolken werden aufgewirbelt, es sind auch unzählige Karren dabei, die da durch die Landschaft rumpeln und sie alle ziehen Richtung Westen in einen großen Krieg. Und Genghis Khan, der ist zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr der Anführer so einer kleinen Schar von verschworenen Gefährten, sondern der ist mittlerweile einer der größten Heerführer in der Geschichte.
Ozeangleicher Herrscher ist eine der Übersetzungen seines Titels. Und da merkt man schon die Identifikation mit einer Naturgewalt, ne, die damals ja wichtig ist, auch spirituell. Unterschied ist zur vorigen Folge, dass er ja nicht mehr nur der Chef von einer Reiterarmee ist, sondern er hat es ja verstanden, so spezielle Truppenteile anzugliedern, hat so eine Vorform der Artillerie mit dem chinesischen Schwarzpulver, Bomben zur Überwindung von Festungsanlagen, Ramböcke und Katapulte. Also sie haben so verschiedene Kriegsmaschinen dabei, verschiedene Karren. Die Verpflegung haben wir ja schon beim letzten Mal erwähnt. Das heißt, wir haben hier einen Zug, das ist eine richtige permanente Völkerwanderung eigentlich eher, ne? Als wäre eine Großstadt immer unterwegs. Ein unglaubliches Schauspiel.
Er hat aufgerüstet.
Ja.
Und mit Hightech. Schwarzpulver ist ja damals Hightech, noch längst nicht so effizient, die Schusswaffen wie heute, aber er hat aufgerüstet, weil er eben weiß, sonst hat er gegen diese neuen Gegner keine Chance. Und weil er diese neuen Waffen besitzt, sind die Mongolen nicht mehr nur so plündernde Horden, die mal kommen, rauben und dann wieder verschwinden, sondern diesmal sind sie gekommen, um zu bleiben. Also diese Armee, die da aufbricht an diesem Sommertag im Jahr 1219, die kommen als Eroberer. Um dir mal so eine Größenordnung zu geben, das sind ungefähr 75.000 Kämpfer, die hier in die Schlacht ziehen. Und sie ziehen in einen Krieg um die Macht über die Seidenstraße. Das ist ja dieser legendäre Handelsweg oder dieses Netz aus Handelswegen zwischen Ost und West. Vor allem aber ziehen sie in den Kampf gegen den Schah von Chorasmien. Das ist ein muslimisches Reich in Zentralasien. Und dieser Schah, dieser König, das ist das persische Wort für König, der hat einen tödlichen Fehler begangen. Er hat Genghis Khan nämlich gedemütigt. Und wir erinnern uns, so kleine Charakterstudie Genghis Khan, wenn es eins gibt, was er nicht mag, dann ist das, wenn man ihm krumm kommt.
Ja, und die Rache der verletzten Ehre, das ist irgendwie ein ganz starkes Motiv, mit dem er auch seine Truppen, seine 75.000 Krieger und all die anderen auch motivieren kann. Natürlich die Aussicht auf Beute spielt eine Rolle, aber du brauchst ja auch eine moralische Motivation, um mit diesen Menschen mitzuziehen. Und Rache ist etwas, was man damals sehr gut versteht und wo viele dabei sind.
Er hat ein gutes Gedächtnis, vor allem für Demütigungen. Er mag die Rache. Aber vor allem ist er ja machtbewusst. So, das haben wir ja auch schon kennengelernt. Und er hat jetzt eben diesen Titel ozeangleicher Herrscher, Genghis Khan. Kann man aber auch mit Weltbeherrscher übersetzen. Jetzt hat er den Titel, jetzt muss er ihm gerecht werden. Und er muss die Welt erobern. Ich bin Joachim Telgenbüscher.
Ich bin Nils Minkmar.
Und das ist, was bisher geschah von Wondery. In dieser Folge geht es um den vielleicht größten Eroberungszug der Weltgeschichte. Genghis Khan und die Mongolen, die erobern innerhalb eines Vierteljahrhunderts mehr Land als die Römer. Die Römer, meine Römer, in 400 Jahren. Das ist phänomenal. Was ist das Triebmittel dahinter? Also hinter dieser explosiven Expansion. Wie machen die Reiterkrieger das? Und das gelingt nur, weil Genghis Khan, dieser gnadenlose Aufsteiger aus der Steppe, eine neue Seite zeigt und dazu lernt. Gnadenlos ist er immer noch. Nur auf einem ganz neuen Level. Das ist die zweite Folge zu Genghis Khan.
Thank you.
dramatische Szene, die wir da gerade gehört haben. Aber ich springe jetzt nochmal zurück zum Ende unserer letzten Folge und zu einem der ganz großen Wendepunkte der Weltgeschichte.
Ja, die Krönung von Temüjin zu Genghis Khan 1206 ist im Grunde der Albtraum für alle seine Nachbarn. Alle kannten diese Reiterheere und diese marodierenden Mongolenhorden. Aber Genghis Khan schafft es eben, das zu vereinen. Und dadurch schafft er die größte Waffe der damaligen Zeit, nämlich ein solches vereintes Heer von Reiterkämpfern. Das wird alles verändern.
Stimmt, aber das muss man auch dazu sagen, diese große Hightech-Armee, ne, die wir da gerade kennengelernt haben in der Szene, die da aufgebrochen ist, 13 Jahre später, mit dem Schießpulver und den Katapulten, die hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Das dauerte noch, ja.
Das dauert noch, da muss er noch ganz schön viel lernen. Also wir sind jetzt in diesem Moment, wo er ja da aufgewertet worden ist, wo er diesen tollen Titel bekommen hat.
Er hat den Titel, aber noch nicht das Reich, ne?
Und ich habe in der letzten Folge sehr oft dieses Bild von Genghis Khan als CEO benutzt. Und ich muss es noch ein letztes Mal hier bemühen. Und zwar, um zu erklären, warum Genghis Khan diesen Eroberungsfeldzug starten muss. Also ein Firmenchef, so wie ein CEO, der muss sich ja vor allem um eine Sache kümmern. Das ist der positive Cashflow. Also es muss Geld reinkommen und wenn das Geld nicht reinkommt, dann geht das irgendwie alles am Ende zugrunde, weil dann kann man nicht mehr investieren, man kann Kredite nicht mehr bedienen, Angestellte nicht mehr bezahlen, bis zur Pleite. Und für Genghis Khan gilt im Prinzip dasselbe, nur dass es natürlich nicht um Geld geht, sondern um Beute.
Ja, und diese nomadischen Hirtenvölker können nicht wachsen. Nein, die haben keine Landwirtschaft, ja. die können keine Vorratswirtschaft haben, die können nicht spekulieren, die können nichts, die müssen alles, was sie brauchen und was wertvoll ist, alle diese ganze Wertschöpfung, also durch Handwerk, durch Kunstfertigkeit, durch Zucht von bestimmten agrarischen Produkten, das müssen sie klauen, erpressen oder tauschen, Schutz gegen Produkt.
Ja, das stimmt. Sie haben aber vorher auch, also Beute, man kann ja auch zum Beispiel Vieh erbeuten, das kann ja auch Beute sein, das gibt es natürlich in der Steppe. Das Problem ist vor allem, dass vorher haben sie sozusagen untereinander Beute generiert. Jetzt, wo Genghis Khan diese Stämme und Clans geeint hat, können sie sich natürlich nicht mehr gegenseitig berauben, das wäre ja Anarchie. Also muss Genghis Khan den Blick nach außen richten. Also er muss jetzt, das ist wirklich jetzt das letzte Mal, dass ich das Bild hier bringe, er muss neue Geschäftsfelder erschließen. Und jetzt gibt es aber einen glücklichen Zufall, weil diese Welt der Mongolen, die Welt der Steppenvölker, die sind zumindest vielen Seiten von sehr wohlhabenden Völkern, sesshaften Völkern umringt. Also da gibt es viel zu holen. So, und jetzt kommt noch was dazu. Wir sind ja hier im frühen 13. Jahrhundert. Da ist die Gelegenheit besonders günstig, weil vor allem China, das ist ja der große Nachbar im Süden, der ist in dieser Zeit gar kein geeinter Staat, so wie das heute ist, sondern der ist geschwächt und politisch zersplittert. Also genauer gesagt in drei Reiche.
Ja, wir haben immer das Bild vom Reich der Mitte, aber das war ein viel späteres Bild, das auch geschützt wird von einer Mauer. Das sind spätere Entwicklungen. Am Anfang haben wir eine Vielzahl von Provinzen, wie in Europa auch, und sind noch weit entfernt von einem Nationalstaat oder von einheitlichen Verwaltungsstrukturen oder einer einheitlichen Sprache. Ne?
Ja, es ist so, es gibt immer so Phasen. Ne? Es gibt irgendwie eine frühe Reichs-, es gibt ja den ersten Kaiser, diesen legendären Kaiser im 3. Jahrhundert vor Christus, glaube ich. Aber es gibt immer eben auch Phasen der Zersplitterung, der Fremdherrschaft. Und in so einer Phase befinden wir uns jetzt. Und das ist für Genghis Khan, so viele tolle Eigenschaften er auch hat und Fähigkeiten, er braucht auch ein bisschen eine günstige Gelegenheit. Du hast es eben ganz kurz erwähnt, da steht doch die große Mauer. Der kann da doch gar nicht rein. Das haben die Chinesen doch gebaut. Aber die große Mauer gibt es noch nicht. Also so wie wir sie kennen. Es gab frühere Schutzwälle, aber die Mauer, über die man heute spazieren kann, die entsteht erst ab dem 15. Jahrhundert, in der Ming-Dynastie, glaube ich. Insofern ist es eine Lehre aus der Geschichte, die große Mauer.
Ja, es ist Ursache und Wirkung. Ne? Ich meine, sowas wie Genghis Khan sollte ihnen einfach nicht nochmal passieren.
Genau, auch da hat Genghis Khan ein bisschen Glück gehabt. Das muss man ja bei allem, wir haben jetzt ihn so als großen Heerführer gelobt, das muss man auch sagen. Er hat auch Glück. Okay, ich mache jetzt mal ein bisschen so einen Geografieunterricht. Ich habe gesagt, China ist in drei Reiche zersplittert. Und das erste ist das Reich der Jin, der Jin-Dynastie. Von der haben wir in der ersten Folge schon gehört, weil wir erinnern uns, Temüjin, wie er damals noch hieß, liefert sich ja dieses epische Duell mit seinem Blutsbruder Shamucha, verliert zwischenzeitlich und dann geht er ins Exil. Ins Reich der Jin. Also er weiß eigentlich, wen er da vor sich hat.
Er sammelt Informationen, auf jeden Fall auch im Exil.
muss man vielleicht dazu sagen, dass das Reich der Dschinn einfach viel größer ist als das Reich der Mongolen. Also da sowohl was die Bevölkerung angeht, ist 10-mal größer, also größer, reicher, mächtiger. So. Hat auch ganz viele befestigte Städte, ist eine richtig harte Nuss. Mhm. So. Und wenn man das jetzt, diese drei Reiche nach Schwierigkeitslevel rankt, dann kommt danach unterhalb der Dschinn das Reich von Xiexia. Dieses Reich von Xiexia ist eine leichtere Nuss, hat weniger Truppen, weniger Städte, ist übrigens von Einwanderern aus Tibet gegründet worden, ist ein buddhistisches Reich und ist so ein bisschen ja, die Heimat des Wissens und des buddhistischen Glaubens. Und arm sind die auch nicht, weil die kontrollieren nämlich einen Engpass an der Seidenstraße. Mhm. Da kann man ja immer sehr schön was abgreifen. Es klingt sehr verlockend. So. Und dann gibt es im Südchina noch die Song-Dynastie. Das ist so China-China. Also wenn man sich China auf der Karte anschaut, hat China ja so einen Kugelbauch, das es dem Ozean entgegenstreckt. Also das ist so das Song-Reich und natürlich auch das Hinterland.
Drei Reiche, die auch heute noch oder heute wieder Autonomiebestrebungen entwickeln könnten. Also China-Beobachter, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es steht immer wieder zu lesen, dass es da doch Fluchtimpulse gibt entlang dieser alten Grenzen. Hm.
Ja, die große Angst der Chinesen ist wirklich die Zersplitterung, auch aus trauriger Erfahrung, natürlich auch im 20. Jahrhundert auch noch. Aber wir sind ja bei Genghis Khan und was macht Genghis Khan wohl als erstes? Er nimmt natürlich den einfachsten Gegner. Also dumm ist er ja nicht. Er ist ja nicht so ein tollkühner Held, sondern er ist ein kühl kalkulierender Heerführer.
Ja, aber auch damals, wenn man sich die Ritterlegenden anschaut, die gehen natürlich immer auf, weil es am meisten Ehre verspricht, auf den größten, den bestgerüsteten Feind. Und das ist auch ein bisschen die Geschichte Davids gegen Goliath, dass du mehr Ehre und mehr Ruhm gewinnst, wenn du einen sehr starken Gegner bestimmst. Aber in dieser Mongolen-Logik ist das nicht so. Du bist nicht dumm, du greifst dazu, wo es für dich erstmal am leichtesten ist. Und auch hier diese Lehre, eben diesen Ehrenkodex zu nutzen, um voranzukommen und so einen Fuß in die Tür zu bekommen, in diesem Fall China.
Und der schwächste Gegner ist diese Xiexia-Dynastie. Und da greift er an, und zwar im Frühling 1209. Ja, wie kämpfen die Mongolen jetzt zu diesem Zeitpunkt? Sie sind ja längst nicht mehr so bewaffnete Clans, die in kleineren Gruppen in die Schlacht reiten. Und Genghis Khan befehligt auch nicht mehr diese Truppen von damals.
Ja, wenn wir den Begriff der Horde haben, ne, das ist ja der Begriff, den sie sich auch selber geben, dann denken wir an diesen Haufen, der unorganisiert, wo jeder macht, was er möchte. Und in Wahrheit hat Genghis Khan zu dem Zeitpunkt das organisiert in so einem Dezimalsystem. Es ist einmal die Hundertschaft, dann die Tausendschaft und dann die Zehntausendschaft, sodass er auch immer einen Verantwortlichen hat. Also man weiß jeder, wo er ist und wer der Chef ist. Und er kann auch selber, wenn irgendwas schief geht, gleich zum Mikromanagement und durchregieren und denken, das wird auch Schule machen, dieses Modell.
Das ist ganz wichtig. Diese Umstrukturierung, also eine Reorganisation, sehr rational. Also dieses Dezimalsystem, das ist ja wirklich sehr, ja, erscheint einem schon fast modern, das so durchzuorganisieren. Und das ist sehr wichtig. Weil vorher war es so ein Feldzug wie so eine Art bewaffneter Familienausflug, also jetzt sehr flapsig gesprochen. Da reiteten dann so Clanbrüder gemeinsam in die Schlacht und in diesen neuen Einheiten, diesen Dezimaleinheiten, werden die Leute durchgemischt. Mhm. Das heißt, das sind dann nicht mehr Leute an ihrer Seite, die sich von früher kennen oder von Kindesbeinen an, sondern sie werden dann neu gemischt und das erleichtert auf der einen Seite die Integration von Neuankömmlingen in diese Gesellschaft und gleichzeitig bricht er natürlich auch diese alten Loyalitäten auf.
Genau, die gehen dann auch nicht aufeinander los. Im Falle von übertrieben großer Beute kannst du ja auch immer zu Streitereien kommen innerhalb seiner Verbände und so wird das auf jeden Fall gemischt. Auch das Verteilsystem dessen, was sie erbeutet wird, ändert sich, glaube ich, auch. Das wird nach gewissen Prinzipien dann gemacht und nicht der zuerst da ist, kann alles abgreifen. Das heißt, er reorganisiert das im Grunde ein bisschen wie Napoleon, also auf dem Leistungsprinzip. Also es ist offen, ganz egal, bis woher du kommst. Du kannst nach oben kommen, du kannst wirklich reich werden, wenn du gut kämpfst.
Also du kannst sozusagen ja die aufsteigen und das ist ein toller Vergleich, weil das ist auch so. Also es gibt bei Genghis Khan ehemalige Schafhirten, die zu hohen Offizieren, würde man sagen, aufsteigen. Und das ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Eine Sache ist aber beim Alten geblieben. Die Mongolen sind immer noch meisterhafte Bogenschützen. Also diese Bögen, mit denen sie ihre Pfeile abschießen, ist fast eine Wunderwaffe.
Ja, man kann sich diese Videos immer noch anschauen auf YouTube. Also es handelt sich um Kompositbögen aus Jakorn und Bambus verleimt, also nicht aus einem Stück, sondern wahnsinnig biegsam, wahnsinnig stabil und die Kraft durchschlägt Rüstung. Also das heißt, das ist die größte Panzerung oder die beste Panzerung, die man damals kannte aus Metall. Mhm. Und diese Bögen kommen da durch. Das heißt, man konnte sich dagegen gegen so einen Beschuss eigentlich gar nicht richtig wehren. Plus, sie werden halt abgefeuert von Spitzenreitern und sind wahnsinnig mobil. Ja, also, sind nicht so groß, du kannst sie immer dabei haben. Also.
Ja, oder mehrere, glaube ich. Sie hatten immer mehrere dabei für den Fall, dass irgendwas kaputt geht. Also man muss sich das vorstellen, da kommen Leute im vollen Galopp auf einen zugaloppiert, auf diesen kleinen, relativ zähen Pferden, full speed. Und das ist ja schon erschreckend genug. Man denkt sich, was machen die mit mir, wenn sie mich erreichen? Aber sie fangen halt schon vorher an, dich mit Pfeilen einzudecken, also die dann noch eine hohe Durchschlagskraft haben. Das ist ein absoluter Albtraum. Und dann ist es noch perfekt organisiert, so, also durch diese Einheiten. Ja, das wird die Dynastie von Xixia jetzt erleben. Und wie man sich das erwartet, die Mongolen machen schnell Fortschritte. Die kämpfen sich dann vor bis zur Hauptstadt dieses Reiches. Das ist Jinchuan. Das liegt am Oberlauf des Gelben Flusses. Das ist eine der Lebensadern Chinas, eher im Norden gelegen. Aber die Stadt, das ist sozusagen eine Aufgabe, die die Mongolen bis jetzt noch nicht gemeistert haben. Mit Städten kennen die sich noch nicht so aus, weil die Städte sind befestigt.
Ja, und ihr Mobil war immer schnell rein, schnell raus. Das klappt da nicht und sie entwickeln da neue Tricks.
Erstmal stehen sie vor der Hauptstadt ihres Feindes und ja, müssen sich ein bisschen am Kopf kratzen, weil sie haben eben noch kein Belagerungsgerät. Ganz wichtig, das, was wir in der Einstiegsszene beschrieben haben, diese Spezialwaffen, die haben sie eben noch nicht. Sie sind die Söhne der Steppe und in der Steppe gibt es keine Städte und auch keine Bollwerke. Aber die Mongolen sind kreativ. Also versuchen sie bei dieser Belagerung erstmal die Stadt zu fluten. Also die zerstören die Deiche an den Bewässerungskanälen und versuchen sozusagen die Wassermassen auf die Stadt zu lenken. Vielleicht hoffen sie darauf, dass diese Wälle unterspült werden. Es geht schief. Den Mongolen gelingt nicht alles, weil sie fluten aus Versehen ihre eigenen Stellungen. Und Genghis Khan, der ja ein kluger, rationaler Mensch ist, der ist realistisch genug, um zu erkennen, okay, ich komme so nicht weiter, ich muss jetzt einen Kompromiss eingehen. Und wenn es nur auf Zeit ist, und das macht er auch, also er schließt einen Kompromissfrieden, würde man sagen. Aber der kommt ihm sehr zugute, weil sich formal dieser Herrscher, der Xixia, ihm unterwirft, er muss ihm Truppen stellen, auch Geld geben und vor allem auch reiche Waren. Also da gibt's Seide und dazu noch Kamele und Falken, eine Tochter. Solche Bündnisse werden ja oft dann auch durch Heirat bekräftigt. Und dafür ziehen die Mongolen ab. Mhm. Mit diesem Feldzug gegen die Xixia, da hat Genghis Khan begonnen, seinen Machtanspruch auf die ganze bekannte Welt auszudehnen. Aber es ist bislang nur ein Achtungserfolg. Und wenn er wirklich ein ozeangleicher Herrscher sein will, dann muss er nachlegen. Der leichte Gegner ist jetzt weg. Wir erinnern uns an das Ranking. Jetzt bleibt nur ein sehr viel stärkerer Gegner und den kennt er sehr, sehr gut. So, als nächstes wagt sich Genghis Khan an das nächste Schwierigkeitslevel. Fast schon Endgegner. Das ist nämlich das Jin-Reich, also ja, der Norden des heutigen Chinas. Dessen Herrscher verfügt über eine Armee von ungefähr 100.000 Kriegern. Also das ist echt eine andere Hausnummer und deswegen plant Genghis Khan wie gewohnt seinen Feldzug ganz genau. Er sammelt Informationen auch von Überläufern, also das, was im Militärwesen ja Aufklärung heißt, da ist er wirklich sehr stark und betont das auch. Und zugleich liefert er bei diesem Feldzug auch einen Beweis, was er für ein genialer Stratege ist. Also wenn wir jetzt einmal kurz auch mal die Geografie uns angucken, also wir haben die Welt der Steppe im Norden, wir haben China und dann ist sozusagen dazwischen, vor allem in den Westen, ist ja die große Wüste Gobi, also eine der trockensten Gegenden der Welt.
Zugleich eine Versicherung für die Chinesen, weil sie eben dachten, von da kann keine gefährliche Streitmacht uns erreichen. Wer auch immer sich so verrückt ist, da reinzureiten, kommt nicht mehr lebend raus oder jedenfalls nicht in großer Zahl.
Ja, ist wie so ein natürliches Hindernis, wie so ein riesiges Bollwerk aus Sand und Geröll und Stein. Und Genghis Khan liebt ja die Überraschung, vor allem auf dem Schlachtfeld. Und deswegen plant er ja diesen Weg in das Jin-Reich durch die Wüste Gobi. Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Wasserlöcher in dieser Wüste, ist ja nicht komplett trocken. Und aber er plant eine Route für sein Heer und nicht nur für ein Heer, sondern für drei Kolonnen. Also er teilt diese Gruppen auf, vielleicht auch, dass man sie besser verpflegen kann. Also das ist eine riesige Operation. Mhm. Also das ist, kann man gar nicht genug betonen, was das heißt, so eine riesige Armee, die ja nicht nur aus Reitern und Pferden besteht, sondern aus Karren und Nachschub und so weiter. Das ist so eine der Fähigkeiten der Mongolen, weil das haben sie schon oft geübt. Mhm. Also in der Steppe müssen sie ja auch oft umziehen.
Steppe ist ja ganz große Temperaturunterschiede. Ne? Wir denken immer an so ein Hochplateau, aber es ist da im Norden, es ist unheimlich eisig und kalt und im Süden wird es unheimlich warm. Und diese Herdentiere und ihre Pferde sind genügsame Wesen, kommen mit, halten durch und liefern da auch Verpflegung.
Also die Tiere, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, das ist auch eine extreme Strapaze. Aber sie tauschen die Pferde ja immer durch. Aber sie sind es einfach gewöhnt, unterwegs zu sein. Und das kommt ihnen jetzt zugute. Und so landen sie vor den Mauern von Chengdu. Das ist die Hauptstadt der Jin. Chengdu sagt uns nichts, sagt dir nichts. Aber wenn ich jetzt verrate, dass es das heutige Beijing ist. Mhm. Also natürlich, das wird mal zerstört und wieder aufgebaut, aber es ist am Ort des heutigen Beijing. Und damals wird es von bis zu 15 Meter dicken Stadtmauern geschützt. Das ist eine Nuss, die Genghis Khan nicht knacken kann. Und deswegen, ein bisschen frustrierend für ihn, passiert das Gleiche wie bei seinem Feldzug gegen die Xiexia. Er muss einen Kompromiss schließen. Und dafür gibt es dann wieder Beute, Cashflow. Und insofern ist es auch schon durchaus ein Erfolg. Und zu dieser Beute gehört, das finde ich ein interessantes Detail, auch Seide, kostbare Textilien. Und wenn man die ausrollt, bedeckt die eine Strecke von 90 Kilometern.
Ja, man fragt sich jetzt, was machen diese Profikrieger, die ihr Leben lang eigentlich nur auf dem Pferd sind und kämpfen, was machen die jetzt mit Seide? Da denkt man ja heute eher an Damenbekleidung.
Ja, aber sie tragen seidene Unterwäsche, Untergewänder. Also das ist erwiesen. Man liest sehr oft, dass sie das aus einem bestimmten Grund tun, aus einem militärischen Grund, dass nämlich diese Unterwäsche so die letzte Schutzschicht ist unter dem Panzer. Und zwar, wenn ein Pfeil diesen Panzer durchschlägt, dann, so ist diese Theorie, dann wird er abgebremst, durchdringt nicht die Seide und deswegen dringt der Pfeil dann auch nur ein bisschen in die Haut ein, in das Fleisch des Kriegers. Und vor allem kann man den Pfeil dann mit der Seide, mit dem Unterwäsche praktisch wieder aus der Wunde herausziehen, also leichter entfernen, das ist ja auch nochmal eine Quelle schwerster Verletzung. So die Theorie liest man sehr oft. Ich bin dann dem ein bisschen hinterher recherchiert und bin dann bei YouTube in so ein Rabbit Hole gefallen und habe mir dann ein Video angeguckt, wo ein glatzköpfiger Brite mit so einer Armbrust auf ein Stück Lammbraten schießt, den er dann so in ein Seidentuch eingewickelt hat, also wirklich Schutz, Zielscheibe, Braten, Seide. Und da hat das nicht funktioniert. Da hat der Pfeil die Seide durchschlagen.
Gut, bei der britischen Küche ist ja oft das Beste, was man damit machen kann, Pfeilen drauf zu schießen.
Das ist lustig. Er hat nämlich gesagt, weil er natürlich denkt, er spielt mit Essen und so, hat er gesagt, nee, das ist mein Dinner.
Ja, ja.
Also hat er zumindest gesagt, ist dann später noch zubereitet.
Tapferer Mann.
Wie es geschmeckt hat, kann man jetzt nicht sagen. Also es kann sein, dass das ein Mythos ist. Also diese Theorie. Es wäre sicherlich nicht der erste Geschichtsmythos. Ja,
aber kurz gefasst, Seidenzucht ist was unheimlich Aufwendiges und sehr, sehr teuer.
Ja.
Diese Raupen müssen ja die Blätter des Maulbeerbaums, wenn ich richtig informiert bin, nur fressen und so weiter. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Das können die Mongolen überhaupt nicht leisten. Da haben sie gar keine Geduld und gar kein Know-how für. Aber sie brauchen halt die Seide. Ist klar, wenn sie lange unterwegs sind und kalt und warme Zonen haben und so, brauchen sie diese Stoffe. Ja.
Und es ist eine unglaublich kostbare Handelsware. Mm. Also Seide kannst du immer zu Geld machen. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, 90 Kilometer, ich hätte gern noch einen Saarland-Vergleich. Ist das einmal durch Saarland oder?
Saarland ist unendlich
groß. Ja, nein, aber 90 Kilometer, also es ist sehr weit.
Es ist viel, ja.
Es ist sehr weit. Also es hat sich gelohnt. Friedensschluss, Kompromiss, Frieden, Beute, Cashflow, eigentlich läuft das für Genghis Khan. Und Genghis Khan ist ja nicht so jemand, der wie so ein tollwütiger Hund seinen Gegnern nachsetzt. Der ist ja erstmal zufrieden. Aber der Jin-Kaiser macht einen Fehler, weil er verlegt nämlich seine Hauptstadt, dieses Chengdu, das spätere Beijing, weiter nach Süden. So, und Genghis Khan, misstrauischer Typ, der wittert natürlich, dass da irgendwie was dahinter steckt und ist empört. Und er sagt, der Jin-Kaiser misstraut meinem Wort. Er hat den Frieden genutzt, um mich zu hintergehen. Und das ist immer eine sehr schlechte Idee. Und deswegen ist er so sauer, dass er wieder mit seiner Armee nach Chengdu zieht und die Belagerung fortsetzt. Und diesmal setzt er auf die einzige Waffe, die so ein Heer wie seines zu diesem Zeitpunkt, nämlich ein Heer ohne Katapulte, Rammböcke und Belagerungstürme, zur Verfügung hat, nämlich den Hunger.
Mhm.
Das ist ja auch, ist ja nicht der erste in der Geschichte.
Klassische Waffe, ne, das Aushungern, der schon im Trojanischen Krieg wird es versucht und in vielen anderen, Leningrader Blockade, in Münster, bei den Täufern. Es ist keine sehr ehrenvolle Art, eine Stadt zu besiegen. Das ist nicht die offene Feldschlacht der Ritter, sondern es ist ein bisschen heimtückisch, ein bisschen fies. Aber das ist genau dieser Horror und dieser Schock- oder Terroreffekt, auf den Genghis Khan setzt.
Ja, und es ist auch die einzige Möglichkeit, die er hat.
Mhm.
Also der Hunger wirkt natürlich letztlich, wenn diese Stadt nicht unfassbare Vorräte angehäuft hat. Letztlich funktioniert es ja immer. Die große Gefahr ist natürlich, man muss sehr lange mit vielen Truppen so eine Stadt vollkommen abriegeln. Haben wir beim Täuferreich in Münster ja auch gesehen. Das ist sehr kostspielig. Auch so ein belagertes Heer ist angreifbar, ist auch verletzlich. Es hat meist eine Belagerung im Feindesland. Und es gibt ja auch viele Beispiele von erfolglosen Belagerungen. Also wenn man eine der schrecklichsten Belagerungen des 20. Jahrhunderts sich anschaut, nämlich die Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg durch die Deutschen. Fürchterliches Leid, fürchterlicher Hunger. Aber am Ende natürlich haben die Deutschen die Wehrmacht Leningrad nicht eingenommen. Mhm. Ist eigentlich eine ganz interessante, so ein Exkurs, dass Belagerung, man denkt immer, das ist sowas Mittelalterliches. Aber wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, gibt es das immer noch.
Mhm.
Also auch Belagerung von Sarajevo im Jugoslawienkrieg. Mhm. Es ist wirklich fürchterlich. Aber Genghis Khan, und so haben wir ihn ja kennengelernt, der hat da keine Gewissensbisse. Also das ist etwas, was er glaubt, tun zu müssen. Und in diesem Fall hat er Erfolg. Also wir sind jetzt im Juni 1215, da kapituliert Zhongdu. Und wenn so eine Stadt so lange durchgehalten hat und wenn sie dann fällt, das ist für die Bewohner immer besonders gefährlich, weil dann bricht sich oft wirklich brutale Gewalt Bahn, wenn dann die feindlichen Truppen in die Stadt stürmen. Und das ist in Zhongdu auch so. Die Mongolen, die Sieger, die töten Tausende. Man weiß nicht genau, ob aus Mangel an Disziplin oder ob auf Befehl. Genghis Khan, der ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Und es gibt Augenzeugenberichte, die dann einige Monate später beschreiben, wie Zhongdu aussieht. Und das ist schrecklich. Also die beschreiben, dass dort die Knochen der Dahingeschlachteten so wie Berge aufragten und dass die Erde schmierig gewesen sei von menschlichem Fett. Also wirklich fürchterlich.
Mhm. Ja, man hatte sich da wahrscheinlich verlassen auf diese natürlichen Grenzen und dass die Mongolen natürlich nie so weit vordringen würden in das chinesische Reich und eher so eine Defensivstrategie sich überlegt. Und hier zum ersten Mal setzt Genghis Khan das Mittel auch des Terrors ein, ja, und des Massenmords.
Das sendet eine Botschaft.
Genau.
Also was er da in Zhongdu, und ich meine, es ist immerhin die Hauptstadt von diesem Jin-Reich, also von dem stärksten Reich da in Nordchina, das sendet eine Botschaft. Und Genghis Khan gibt sich danach auch nicht zufrieden. Also er führt noch weiter Krieg gegen die Jin. Er stößt zum Beispiel bis in die Mandschurei vor. Das ist ja so der äußerste Nordosten von China heute. Also sozusagen das, was nördlich von Nordkorea ist. Das ist sozusagen die Stammheimat der Jin-Dynastie. Also da stößt er vor. Erreicht den Pazifik, erreicht Korea. Also das ist ja schon eine ganz andere Welt als seine Heimat. Also er treibt seinen Gegner an den Rand einer Niederlage, aber nicht weiter, weil schon bald etwas anderes seine Aufmerksamkeit erfordert. Jetzt haben wir endlich den Ausgangspunkt dieser Folge erreicht, den Feldzug gegen den Schah von Choresmien. Der hat Genghis Khan ja gedemütigt. Und wie er ihn gedemütigt hat, um das zu verstehen, da müssen wir einmal noch mal kurz über Genghis Khan sprechen, weil Genghis Khan, der ist nicht nur Kriegsherr, der ist nicht nur Zerstörer, der fördert auch die Wirtschaft. Also der hat erkannt, ja, dass man mit Handel auch viel Geld verdienen kann und vor allem mit dem Fernhandel, und deswegen kümmert er sich auch um die Seidenstraße. Das ist ja ein legendärer Begriff.
Ja, absolut. Das ist so nah, wie die alte Welt an die Globalisierung kommt. Ne? Das war diese ganz lange Straße, die praktisch das Mittelmeer mit China verbindet über verschiedene Gebirgspässe. Und die so immer ein bisschen uns diese Vorstellung, diese naiven Vorstellung vom Handel im Mittelalter nimmt. Ne? Wir dachten, Mittelalter ist so eine Art Subsistenzwirtschaft, also im Wesentlichen isst man, was man anbaut. Aber diese Systeme der Seidenstraße waren so kompliziert, weil man musste ja auch Schecks, man musste Informationen kursieren lassen, du musstest irgendeine Form von Kreditwesen, also wem kann ich vertrauen, musstest du etablieren. Und das ist ganz erstaunlich, was damals schon alles ging. Es war jetzt nicht wie heute, dass da riesige Container von A nach B verschwinden, aber das waren eben im Wesentlichen auch viel Softpower und Knowledge und religiöse Ideen zum Beispiel. Ja. Buddhismus, ne, ist von Indien nach China so gewandert auf der Seidenstraße. Das heißt, wir haben da ein Netz, bevor diese große Seefahrt begann und vor Kolumbus im Wesentlichen, war das Netz, das die Welt zusammenhielt.
Ja, keine Straße wie eine Autobahn, also nicht asphaltiert, nicht gepflastert, eher ein Netz, also Seidenstraßen statt Seidenstraße, aber sehr wichtig, und darüber kursierten eben nicht nur Waren, sondern auch Ideen, auch Krankheitserreger und so weiter. Und eine Quelle des Wohlstands, auf jeden Fall. Das hat Genghis Khan erkannt. Und man muss dazu sagen, dass das jetzt nicht so sicher war, da unterwegs zu sein. Also das ist große Weite, viele Spieler, also Machtplayer, die da unterwegs waren. Und da konnte auch mal schnell was passieren. Und deswegen brauchten zum Beispiel Karawanen, die da unterwegs sind, auch den Schutz eines Herrschers. Also das war schon gut. Wenn zum Beispiel ein Räuber weiß, das ist eine Karawane von Genghis Khan und der mag das nicht, wenn man da zugreift. Und Genghis Khan stellt also Händler unter seinen Schutz und das macht er auch mit einer Karawane, die aus ungefähr 500 Kamelen besteht. Und diese Karawane ist im Jahr 1218 im heutigen Kasachstan unterwegs. Genauer gesagt in der Grenzstadt Otrar. Und diese Grenzstadt, die gehört zum Reich des Schahs von Choräsmien. So. Dieser Herrscher, der Schah von Choräsmien, der ist sehr reich, aber beim Volk ist er unbeliebt, politisch ziemlich unfähig und er ist vor allem wenig weitsichtig. Und wir werden jetzt gleich noch herausfinden, wie sich das äußert, diese Kurzsichtigkeit. Aber erstmal macht einer seiner Untergebenen einen entscheidenden Fehler. Und zwar ist das der Gouverneur in dieser Grenzstadt Otrar. Da kommt jetzt diese Karawane von Genghis Khan an, also die unter seinem Schutz steht. 500 Kamele, ein ordentlicher Konvoi. Und dieser Gouverneur, der sagt, stopp, ich beschlagnahme die Ware und vor allem lässt er die Händler töten. Obwohl sie unter Genghis Khans Schutz stehen. Warum macht er das? Weil er sagt, ihr seid Spione. So. Der Vorwurf ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Genghis Khan ist ja gut in der Aufklärung und er nutzt auch Händler und deren Netzwerke, klar, um herauszufinden, was jenseits seiner Grenzen passiert. Es ist aber trotzdem natürlich eine dumme Entscheidung. Genghis Khan, könnte man jetzt meinen, der schickt sofort irgendwie eine Armee und lässt die alle niedermachen. Macht er nicht, sondern er schickt erstmal drei Gesandte, die sollen die Situation entschärfen. Und jetzt kommt der Schah ins Spiel, der lässt diese drei Gesandten hinrichten. Also je nach Bericht. Es gibt auch eine Quelle, wo es heißt, dass nur einer stirbt und die anderen beiden, denen wird der Bart abgeschnitten. Damals eine sehr demütigende Prozedur.
Ja, Symbol der männlichen Ehre, ne? Noch heute in dieser Weltgegend. Mhm. Ganz wichtig, dass ein erwachsener Mann auch einen großen Bart hat. Sonst kann man ihm nicht vertrauen. Und wenn man dann zurückgeschnitten wird auf so ein Jungsgesicht, in der damaligen Optik jedenfalls, dann ist das eine große Demütigung. Und eine Provokation, die Genghis Khan sozusagen als Garant der Sicherheit, der handelt ja damit, und so beginnt vielleicht das Gewaltmonopol des Staates, sagen kann, das geht zu weit.
Es ist ja auch eine indirekte Beleidigung an Genghis Khan. Also du bist der Mann, der diese Leute unter Schutz gestellt hat und das ist das, was ich mit ihnen mache.
Ja, genau.
Das ist eine sehr, sehr dumme Entscheidung. Also wenn wir mal eine Folge machen, die 10 dümmsten Entscheidungen der Weltgeschichte, das ist schon ein möglicher Kandidat, weil Genghis Khan, als er das erfährt, da bekommt er einen Wutanfall und er steigt auf diesen heiligen Berg, auf dem er ja schon mal ein paar Mal war, wir erinnern uns. Und ja, angeblich betet er zum Himmel und sagt, ich bin nicht der Urheber dieses Ärgers, gib mir die Kraft, Rache zu üben. Und jetzt rüstet er zum Krieg und das ist der Beginn dieses Feldzugs, den wir am Anfang dieser Folge geschildert haben.
Solange wie es geht, bleibt er so ein Feigling, ne, muss man sagen. Zögert immer die Konfrontation. Es gibt ja praktisch nie so offene Heerschlachten oder sowas, oder dass er frontal an Stärkere geht. Also solange es irgendwie geht, ne, aber gut, bei Rache es würde ja nie wieder von ihm jemand so eine Police kaufen, für die Karawane zu versichern.
Jetzt steht was auf dem Spiel.
Ja, würde ja, das Geschäft wäre ja kaputt.
Ja, jetzt kann er nicht mehr zurück. Und zu diesem Zeitpunkt, da hat er nun diese Belagerungswaffen, also die Katapulte und das Schwarzpulver, weil das hat er sich in China besorgt. Denn ein weiterer wichtiger Charakterzug von Genghis Khan, er ist lernfähig. Also er hat gesehen bei diesen früheren Feldzügen in China, wenn ich auf ein Bollwerk treffe, dann bleibt mir eigentlich nur das Aushungern. Das ist nicht optimal. Ich will eigentlich mehr Optionen. Und die hat er sich verschafft. Und im Sommer 1219, da bricht diese Armada auf und ja, fällt in diesem Reich von Chorasmien ein. Da muss man dazu sagen, dass eigentlich der Schah von Chorasmien eine viel größere Armee hat, aber er nutzt sie halt schlecht. Er splittet sie auf, er verteilt sie auf die bedeutenden Städte seines Reiches, weil er offensichtlich Angst davor hat, den Mongolen auf dem Schlachtfeld zu begegnen, und vielleicht hat er auch zu großes Vertrauen in diese Befestigungswerke.
Ja, damals gab es auch so ein zeitgenössisches Sprichwort, ich weiß nicht, wie gut das belegt ist, aber es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass eine Armee von Löwen, die von einem Esel geführt ist, immer besiegt wird von einer Armee von Eseln, die von einem Löwen angeführt
wird. Das ist natürlich jetzt, hast du jetzt gerade die Mongolenkrieger als Esel betitelt?
Ja, wahrscheinlich hätten sie sich selber auch so gesehen.
Also,
oder? So zäh, das war doch dein Lieblingstier.
Das ist jetzt Spekulation, vielleicht hätten sie sich auch beleidigt gefühlt und auf Rache gesonnen, egal. Aber dieses Sprichwort trifft einen wichtigen Punkt. Es geht um Führungsqualitäten. Also es ist eben nicht die reine Zahl, die entscheidet, ob eine Armee obsiegt oder nicht, sondern es geht auch viel um Führung und um Strategie. Und da wissen wir ja, Genghis Khan ist da ein absoluter Ausnahmekönner. Und deswegen läuft das für ihn auch sehr gut. Also schon im Frühjahr 1220, also im Folgejahr, da erobert er Bukhara. Also auch eine befestigte Stadt, eine Oasenstadt, eine wirklich sehr reiche, legendäre Handelsmetropole. Und er hat sozusagen dieses Know-how, das er in China sich besorgt hat, das hat er da genutzt. Und als nächstes Ziel nimmt er Samarkand ins Visier. Das liegt im heutigen Usbekistan. Und ich würde sagen, ich versuche mal zu schildern, wie da die Eroberung vor sich geht. Samarkand ist eine befestigte Stadt, erdfarbene Wälle, sehr gut verteidigt, und auf den Zinnen stehen Bogenschützen und beschießen die Mongolen. Und das ist schon der erste Fehler. Sie beschießen nicht die Mongolen, weil Genghis Khan lässt erstmal Gefangene, die er schon auf dem Feldzug gemacht hat, praktisch als menschliches Schutzschild vormarschieren. Also praktisch als Pfeilfänger. Also fürchterlich und auch brutal. Aber dadurch schützt er natürlich seine eigenen Leute. Und dann kommen die Katapulte. Die Katapulte schleudern Felsbrocken in Richtung der Befestigungsanlagen. Andere feuern meterlange Pfeile ab. Und früher, wie gesagt, hätte Genghis Khan gegen so eine Stadt wie Samarkand keine Chance gehabt. Er hätte sie aushungern müssen. Aber jetzt läuft es richtig gut. Diese Mauern, die können ihn nicht mehr aufhalten. Die Verteidiger müssen sich also etwas anderes ausdenken, und am zweiten Tag des Angriffs, da wagen sie einen Ausfall, also eine Gegenattacke, und zwar haben sie Kriegselefanten. Da denkt man natürlich sofort an Hannibal und so und denkt, oh Gott, Kriegselefant, das ist die absolute Topwaffe. Die sind sehr mächtig, aber die sind schwer zu kontrollieren, und das merken nämlich die Verteidiger von Samarkand, weil die Mongolen schießen mit Pfeilen auf die Kriegselefanten, die da aus der Stadt heraus stürmen, und dann drehen die Kriegselefanten um und zertrampeln die Verteidiger. Also dieser Gegenangriff ist ein totales Desaster. Das ist der Zeitpunkt, wo die Bewohner von Samarkand Genghis Khan die Kapitulation anbieten. Die einzige Bedingung ist, er muss sie am Leben lassen. Ein paar Soldaten, die haben sich so in der Zitadelle der Stadt verschanzt, also so eine Art Festung innerhalb der Stadt, die kämpfen noch weiter, die werden dann später niedergemetzelt, aber diese Bewohner, die bleiben verschont, die müssen enormes Lösegeld aufbringen, und die Mongolen wählen dann auch Frauen und Experten aus, die sie dann verschleppen. Es sind sogar einige Tausende.
hochgelehrte Stadt, ne? Samarkand, eine Blüte der Kultur dort. Und das heißt, er nimmt sich da alles, was ihm fehlt, ne? Wahrscheinlich an Handwerkern und an Gelehrten und sowas.
Da ist viel zu holen. Und diese Episode zeigt einfach auf der einen Seite, was Genghis Khan so militärtechnisch dazugelernt hat, aber es zeigt auch, er kann gnädig sein, aber es muss ihm nützen.
Mm.
Das ist ja so ein Klischee, das man im Kopf hat. Die Mongolen können eigentlich nur 10 von 10 auf der Brutalitätsskala, aber das ist eben nicht so.
Er setzt das eigentlich immer im letzten Augenblick ein. Manchmal, solange es geht, ist Genghis Khan ein Feigling. Ne, zieht sich lieber zurück, er scheut die direkte Feldschlacht und Konfrontation, übt so Druck aus, ne, und macht unheimlich viel in psychologischer Kriegsführung und sagt, dass wir sind die schrecklichen Mongolen, das alles können wir euch antun, um natürlich der Entscheidungsschlacht aus dem Weg zu gehen. Außer er wird direkt herausgefordert, weil dann muss er sie einlösen. Dann sonst wäre er ja als Bluffer enttarnt und kein Mensch würde mehr vor ihm zittern. Er müsste immer kämpfen und lieber ist er dann extrem brutal in wenigen Situationen.
Ja, zum Beispiel in Merv, das ist eine andere Stadt, die nimmt er ein. Die haben den Fehler begangen, die haben gefangene Mongolen hingerichtet. Also Merv liegt auch in Chorasmien und da lässt er angeblich also einer Quelle nach 1,3 Millionen Menschen umbringen. Das ist total utopisch, die Quellen übertreiben total, aber es bestätigt deinen Punkt. Er kann sozusagen punktuell, ist er extrem brutal, aber nur wenn er zum Beispiel das Gefühl hat, dass da sein Ruf auf dem Spiel steht oder um ein Zeichen zu senden. Aber normalerweise geht es ihm darum, effizient zu sein. Also eine Stadt, die sich ergibt, muss er nicht erobern. Das heißt, er spart Truppen. Und er ist eben nicht wie so ein irrer Massenmörder, der sozusagen immer nur den Blutrausch kennt, sondern er wägt ab.
Er ist auch kein Ideologe. Ne? Das heißt, die Leute können weiterhin ihre Religion, ihre Herrschaftsordnung beibehalten. Sie müssen halt nur zahlen, müssen Truppen stellen und so. Sie können aber ansonsten im Wesentlichen weiterleben wie bisher. Allerdings, wenn sie nach seinen Spielregeln spielen.
Also er verbreitet Schrecken nicht als Selbstzweck, sondern er verbreitet den Schrecken, weil er sich erhofft, dass dadurch Feldzüge kräftesparender, effizienter laufen. Und das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut. Eine Geschichte müssen wir jetzt sozusagen noch zu Ende bringen. Und das ist natürlich, was wird aus dem Gouverneur von Otrar, der das alles ausgelöst hat, was wird aus dem Schah von Chorasmien? Und der Gouverneur, der wird gefangen genommen und der wird besonders qualvoll hingerichtet. Angeblich hat man ihm geschmolzenes Silber oder Gold in Augen und Ohren gegossen. Also ein bisschen auch so eine Botschaft, wenn du nicht genug bekommen kannst von diesen kostbaren Waren, die wir da transportieren, dann geben wir dir was, aber in einer Form, die dir nicht gefällt. Und der Schah, der ja offensichtlich militärisch arg verprügelt wird, der flieht und der flieht bis auf eine Insel im Kaspischen Meer und da wird er dann gestellt und ermordet. Und damit ist dieses vorher so stolze Reich von Chorasmien Geschichte. Ich habe es eben gesagt, das mit der Karawane war eine sehr, sehr dumme Entscheidung.
Ja.
Wo steht Genghis Khan jetzt? 1220er Jahre, ist ein Mann Anfang 60. Er hat ein völlig neues Level erreicht. Also er hat den mächtigsten muslimischen Staat seiner Zeit besiegt. Er hat blühende Metropolen erobert, also Samarkand, Bukhara, Merv. Ja, das sind wirklich die reichsten Städte in dieser Gegend. Er hat unfassbare Reichtümer angehäuft. Aber die nächste Herausforderung, der nächste Test, den er jetzt bestehen muss, das ist, kann er diese Eroberung halten? Weil erobert haben andere vor ihm auch. Die große Kunst ist, daraus ein Imperium zu formen.
Was er ja nicht erbt. Ne? Viele Eroberer erben ja schon solche Strukturen und können die dann ausweiten. Aber bei ihm fängt er da von null an.
Er fängt von null an, aber es gibt einen Mann, der ihm dabei helfen wird. Wir haben ja sehr viel bislang über die Krieger von Genghis Khan gesprochen, die Generäle, die sind ja auch sehr, sehr wichtig. Aber ich will dir jetzt mal einen Mann vorstellen, der kann weder besonders gut reiten, der weiß auch nicht, wie man im Galopp Pfeile abschießen kann. Und trotzdem ist er eine Schlüsselfigur in dem Hofstaat von Genghis Khan. Die Rede ist von einem hochgewachsenen Mann mit einem Bart, der reicht ihm bis zur Taille. Und deswegen hat man ihm auch den wenig einfallsreichen Spitznamen Langbart gegeben. Und
der Intellektuelle, der erste Intellektuelle in dieser Geschichte.
Er ist der erste Intellektuelle, genau. vielleicht so ein kleiner Fun-Fact, damit wissen wir mehr über sein Aussehen als über das Aussehen von Genghis Khan. Ja. Wir haben ja über Genghis Khans Augen einmal ganz kurz gesprochen in der ersten Folge, aber man weiß einfach wirklich nichts über ihn. Aber Langbart eben, Langbart hat zumindest einen langen Bart und einen sanften Blick und eine schöne Stimme angeblich. Und Langbart, der stammt eigentlich aus dem Reich der Jin. Und er ist einer dieser Männer, die sich Genghis Khan da geschnappt hat. Also bei der Eroberung von Zhongdu, also der Hauptstadt dieses Reiches, dem späteren Beijing, da hat er Langbart, einen Universalgelehrten, Mathematiker, Mediziner, Musiker, Dichter, da hat er gesagt, der kann mir nützlich sein. Und vor allem war Langbart auch Vizepräfekt einer Provinz, also ein Verwaltungsexperte. Und Genghis Khan mit seinem untrügerischen Blick für Talente hat gesagt, den nehme ich mit. Und Langbart liefert, weil der gibt gute Ratschläge. Unter anderem einen der berühmtesten Sätze aus dieser ganzen Zeit ist, überliefert ist der vor allem als Rat an Genghis Khans Erben, aber wahrscheinlich hat er Genghis Khan diesen Rat auch schon gegeben. Und zwar lautet der, man kann zwar ein Reich vom Rücken der Pferde her erobern, aber man kann es nicht vom Rücken der Pferde aus verwalten.
Mhm.
Das ist ein zentraler Satz, das ist eigentlich der zentrale Satz. Erobern, das kann kaum jemand besser als Genghis Khan, aber dieses Reich zu halten, zu verwalten, dafür braucht es sehr viel mehr als Kriegermut und strategisches Geschick. Dafür braucht es Verwalter, Bürokraten, Institutionen, Gesetze. Gleichzeitig, keine Angst, ist natürlich Genghis Khan mit seinem Eroberungszug noch nicht am Ende. Das alles in der nächsten Folge. Als Prime-Mitglied hörst du, was bisher geschah, ohne Werbung bei Amazon Music. Lade jetzt die Amazon Music App herunter. Was bisher geschah, ist eine Produktion von Wondery und OnePod Wonder. Wir sind Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar. Für OnePod Wonder, Redaktion Lukas Sam Schreiber, Sounddesign und Video Vince Oliva und Tim Kleikamp, Online-Redaktion Melissa Wolf. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.